Im ersten Gottesdienst, ganz ehrlich, da sahen einige aus, als kämen sie direkt vom Autokorso. Ihr seht ein bisschen frischer aus. Das eben war koreanisch. Wir dachten erst italienisch und dann aus Pietätsgründen. Vielleicht nächste Woche, mal gucken, was da kommt. Wir sind mitten in einer Predigtreihe zum Vaterunser, diesem weltumspannenden, globalen Gebet, das viele kennen, auch wenn sie wenig Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben haben. Und heute sind wir angelangt bei der fünften Bitte: Führe uns nicht in Versuchung. Und diese Bitte, die hängt aufs Engste zusammen mit diesem Nachsatz, diesem zweiten Teil: Erlöse uns von dem Bösen. Insofern müsste die Predigt heute, so verstehen es nur der erste Teil, und wird nächste Woche fortgesetzt, und dann haben wir so in zwei Teilen hoffentlich ein rundes Bild zu dieser Thematik. Wir schneiden heute ein paar Dinge an und vertiefen das dann nächste Woche. Die meisten von uns, gehe ich davon aus, wissen, dass die zarteste Versuchung eine Tafel Milka-Schokolade ist. Ich war erstaunt, das war mir auch nicht klar, Milka hat fast 40 Jahre mit diesem Slogan geworben, von 1973 bis 2011. War das dieser Werbeslogan, der sich uns ganz tief eingeprägt hat und ein Stück auch unsere Kultur geprägt hat. Deshalb müssen wir nicht überrascht sein, wenn wir merken, mit dieser Thematik Versuchung wird in unserer Gesellschaft eher verharmlosend umgegangen. Aber nicht nur bei uns, sondern man findet das an allen Ecken und Enden, zum Beispiel beim Schriftsteller Oscar Wilde, der gesagt hat, Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Oder der alternde Popstar Madonna, eine Versuchung ist dazu da, dass man ihr nachgibt. Ihr Lieben, Jesus ist an der Stelle offensichtlich ganz, ganz anderer Meinung. Sonst würde er nicht diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, so zentral stellen in diesem Modellgebet, das er uns an die Hand gibt. Es ist ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig, und er, gemeinsam mit allen anderen Autoren im Neuen Testament, würde sagen, Versuchungen sind eine echte Gefahr für unsere Seele und für unser Leben und definitiv nichts, wo wir so locker sagen sollten, kann man ja auch mal nachgeben. Und vor diesem Hintergrund werden wir heute und nächste Woche darüber nachdenken, was sind Versuchungen eigentlich und wie gehen wir damit um. Es ist eine wahre Geschichte überliefert aus der Regierungszeit einer englischen Königin, die hatte den schönen Beinamen Bloody Mary. Zwei Männer, beide verurteilt aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Der erste Mann verurteilt, er brüstet sich vor seinen Mitgefangenen und sagt, ich werde dem Tod entgegengehen wie ein Mann. Und ich bin so tief verwurzelt im Evangelium, dass ich nie und nimmer meinem Herrn Jesus abschwören werde, selbst wenn man mir nochmal die Gelegenheit dazu gibt, kurz vor dem Tod. Ich werde es nicht tun. Er hat sich sogar sehr fromm, poetisch ausgedrückt und hat gesagt, ich bin wie eine Braut, die jetzt zubereitet wird für die Hochzeit mit dem Bräutigam. Der zweite Mann, der auch verurteilt war, war aus einem etwas anderen Holz geschnitzt, sehr furchtsam, zitternd, angsterfüllt. Gesagt, ich habe so große Angst vor dem Feuer. Ja, ich bin auch entschlossen, an Jesus festzuhalten, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn die Feuerflammen mir entgegenkommen, ob ich da nicht doch einknicke. Und er hat seinen Leidens- oder Schicksalsgenossen sogar gebeten und habe gesagt, wenn du so mutig bist, bitte bete für mich. Ich habe Sorge, ich hab Angst. Und dann kommt es zu diesem Moment, wo sie beide im Scheiterhaufen angebunden sind. Und was passiert? Der ach so mutige erste Mann ist der auch am ersten sagt, nee, mit Jesus habe ich gar nichts zu tun. Er sagt ihm ab, er wird befreit, er kehrt nie mehr zu Christus zurück. Der zweite Mann, der seine letzten Stunden und Minuten zitternd und leidend und traurig über seine eigene Schwachheit verbracht hat, betet mit diesen letzten Atemzügen: Vater, führe mich nicht in Versuchung. Und dann stirbt er einen tragischen, aber mutigen und gerade nicht feigen Tod. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, Vater, führe mich oder führe uns nicht in Versuchung? Ich möchte heute mit euch über drei Perspektiven nachdenken auf diese Thematik. Erstens über das Wesen der Versuchungen, zweitens über die Realität der Versuchungen und drittens über die Hilfe in den Versuchungen. Ihr habt die Predigtgliederung in eurem Handout zum Mitschreiben. Das Wesen der Versuchungen, die Realität und die Hilfe in den Versuchungen. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist das Wesen der Versuchungen. Und das werden wir ganz langsam Schritt für Schritt entpacken. Mit einigen theologischen Details. Bleibt bitte bei mir, aber wir brauchen diese Grundlage, bevor wir dann später ein bisschen stärker in die Praxis gehen und das dann nächste Woche weiter vertiefen. C.S. Lewis hat in seinem Buch »Du fragst mich, wie ich bete« bemerkt, dass die Worte »Führe uns nicht in Versuchung« für manche Menschen sehr beunruhigend sind. Und er schreibt Folgendes: die Worte erwecken in ihnen, wie einer sich ausgedrückt hat, eine satanische Vorstellung von Gott. Als sei er ein Wesen, das uns zuerst gewisse Früchte verbietet und uns dann verlockt, sie zu kosten. Also mit anderen Worten, will Gott selbst uns quasi erst zur Sünde verleiten und dann sagt er uns durch Jesus, jetzt betet mal dagegen an. Die Antwort, nein, darum geht es hier nicht. Denn wir haben zum Beispiel im Neuen Testament die ganz klare Aussage, Jakobus 1, Vers 13, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Aber damit ist das Problem noch nicht gelöst. Denn wieso sollten wir beten, Vater, führe uns nicht in Versuchung, wenn Gott gesagt hat, ich werde euch definitiv nicht in Versuchung führen? Das macht keinen Sinn. Ja? Also Gott um etwas zu bitten, was er uns schon lange versprochen hat. Zu beten, führe mich nicht in Versuchung, wenn Gott sagt, ich werde dich nicht in Versuchung führen, wie Jakobus sagt. Wie verstehen wir das? Zunächst mal müssen wir wahrnehmen, dass das griechische Wort Peirasmos, das hier verwendet wird und mit Versuchung übersetzt wird, wird an den meisten anderen Stellen oder muss an den meisten anderen Stellen als Test oder Prüfung übersetzt werden. Und wer sich im Neuen Testament auskennt, der weiß, die Bibel ist sehr eindeutig in der Aussage, dass Gläubige in diesem Leben verschiedenartigste Prüfungen und Tests und Bewährungsproben zu bestehen haben. Und wir werden zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 2 sogar aufgefordert: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen, das ist dasselbe Wort, verschiedenster Art durchmachen müsst. Freut euch drüber. Das wird passieren, freut euch drüber. Was heißt das? Seht ihr, jedes vernünftige Bildungs- oder Erziehungs- oder Trainingsprogramm arbeitet mit gewissen Tests oder Prüfungen. Das wissen wir alle, in der Schule, im Studium, Prüfungen, Tests. Warum machen wir das? Damit wir die Chance haben zu zeigen, dass wir tatsächlich was gelernt haben. Niemand von euch will sich von einem Arzt operieren lassen, der nicht die ein oder andere Prüfung einmal abgelegt hat, damit man sehen kann, ob er das wirklich drauf hat oder nicht. Keiner von euch möchte in ein Flugzeug steigen, wo der Pilot noch nie irgendeine Prüfung gemacht hat, irgendeinen Test. Prüfungen zeigen, was wirklich in uns ist, was in uns steckt, beziehungsweise wo noch Defizite da sind. Und genauso ist es in Gottes Trainings- und Erziehungs- und Wachstumsprogramm. Sie sagt, ich gebe euch die Möglichkeit, euch zu bewähren und zu zeigen, wie ihr wirklich seid, was wirklich in euch ist, ob euer Glaube vielleicht nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob ihr tatsächlich an mir festhaltet, auch wenn es schwierig wird. Gott zeigt uns in Prüfungen, was wirklich in uns ist und wer wir wirklich sind. Ja? Also du kannst ja ganz locker sagen, hey, mit meinem neuen Weight Watcher Diätprogramm, ja, da bin ich total gut unterwegs. Ja, überprüft es mal auf der Waage. Und dann werden wir mal sehen, ob das auch wirklich stimmt. Wer Prüfungen besteht, wer Bewährungsproben besteht, der wird dadurch weitergebracht. Das macht uns standhafter, das stärkt uns, es zeigt uns einfach, woran wir sind. Es ist heilsam, weil wir auch merken, woran wir vielleicht noch zu arbeiten haben. Was wir noch zu lernen haben, was wir noch zu entwickeln haben. Aber jetzt haben wir die Problematik immer noch nicht ganz aufgelöst. Denn wenn Prüfungen und Bewährungsproben und Versuchungen aus Gottes Perspektive diesen positiven Wert haben, warum sollten wir dann beten, Vater, bewahr uns davor, führ uns da gar nicht rein, wenn das alles so positiv ist? Und hier hilft uns jetzt eine differenzierte Sicht der Dinge. Ja, es stimmt. Prüfungen sind heilsam, haben einen Wert, bringen uns weiter. Gott nutzt sie, will sie nutzen zu unserem Besten. Aber das Problem ist, dass es auch einen Gegenspieler Gottes gibt, den Teufel, der gerne genau diese Bewährungsproben nutzt, um das genaue Gegenteil zu bewirken. Nämlich uns zu Fall zu bringen. Prüfungen können auch zu Fallstricken werden in unserem Leben. Du kannst durch eine Prüfung auch durchfallen. Du kannst scheitern. Du kannst Niederlagen erleiden. Und das ist das, was der Teufel möchte. Und deshalb sollten wir uns davor hüten, zu sagen, ausgehend von den Stellen im Jakobusbrief, ja, große Freude, Bewährungsproben, ja, das ist alles irgendwie Ponyhof, das schaffen wir alles so easy, alles wunderbar. Nein, das ist nur eine Seite der Medaille. Gott sagt, nehmt euch auch in Acht. Bewährungsproben, Prüfungen, Versuchungen sind potenziell gefährlich für euer Leben, können euch ruinieren, euch zu Fall bringen. Das ist das, was der Teufel möchte. Und das ist deshalb so gefährlich, weil wir schwache Menschen sind und weil wir, und das müssen wir uns ganz realistisch eingestehen, möglicherweise auch manchen Versuchungen nicht gewachsen sind, die in unserem Leben auf einmal da sind, wenn wir nicht aufpassen. Und vor diesem Hintergrund sagt Jesus, betet zu eurem Vater im Himmel. Und was er meint ist, dass wir beten sollen, lass es nicht zu, Vater, dass ich in Versuchung gerate. Lass es nicht zu, dass die Versuchung mich zur Sünde überwältigt. Das ist das, was hier gemeint ist. Lass meine Prüfungen nicht zu Fallstricken werden in meinem Leben. Wir beten, Vater, ich weiß, dass diese Bewährungsproben, diese Prüfungen, diese Versuchungen kommen werden. Und ich flehe dich an, lass es nicht zu, dass sie mich ruinieren. Lass es nicht zu, dass sie mich überwältigen. Ich bin mir meiner Schwachheit bewusst, Vater. Hilf mir. Lass es nicht zu, dass sie mich hineinziehen in ein Verhalten, das mir schadet und das deinem Namen und deinem Charakter Unehre bringt. Und damit sind wir mittendrin in der Realität von Versuchungen in unserem Leben. Seht ihr, wenn Jesus sagt, dass es ein regelmäßiger Gebetspunkt sein soll in unserer Gebetspraxis, dass wir beten, Vater, führe mich nicht in Versuchung, dann ist ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Thema Versuchungen quasi täglich vor Augen haben. Diese fünfte Bitte des Vaterunsers soll uns für das Thema Versuchung sensibilisieren. Wenn wir das beten, dann schaffen wir für uns selbst ein Bewusstsein, dass Versuchungen in unserem Alltag Realität sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jeden Morgen, bevor ihr aus dem Haus geht, eine Viertelstunde Unfallstatistiken lest und Verkehrsunfallberichte, dann verspreche ich euch, wenn ihr das regelmäßig macht, dann werdet ihr sensibilisiert in euer Auto steigen und zur Arbeit fahren. Ihr schafft ein Bewusstsein für das, was passieren könnte und werdet in der Regel achtsamer sein. Und das ist mit ein Effekt dieser Bitte des Vaterunsers, uns zu sensibilisieren, ein Bewusstsein zu schaffen. Ein Christ ist jemand, der mit Versuchungen rechnet. Das sagt schon Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 12. Dort steht, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Das ist dasselbe Wort wie im Vaterunser, das Wort Versuchung, Peirasmos. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustellt. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn die Versuchung kommt, wenn der Feuersturm kommt. Rechnet damit, es ist Realität. Das bedeutet, wenn du Christ bist, dann musst du dir vorstellen, im Prinzip ist jeder Schritt, den du tust, potenziell ein Schritt hinein in die Versuchung. Moment für Moment deines Lebens lauert diese Gefahr. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich glaube noch gar nicht, und ich bin noch sehr, sehr skeptisch im Blick auf den christlichen Glauben, dann kann es sein, dass du an der Stelle jetzt denkst, wow, das ist mir zu viel. Ja? Die Gefahr der Versuchung lauert hinter jeder Ecke. Ja? Das scheint mir ein bisschen übertrieben. Das ist wieder so typisch, das so Angst einflößen. Und das mag ich nicht an den Christen. Aber jetzt versuch es mal von folgender Seite zu beleuchten. Wenn wir gute Staatsbürger sein wollen, treue Bürger dieses Landes, die leben zum Wohl der Gesamtgesellschaft, dann bedeutet das doch, dass wir quasi in jedem Augenblick unseres Lebens beweisen müssen, dass wir tatsächlich so treue Staatsbürger sind. Das bedeutet, dass wir nicht ständig, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind und die Geschwindigkeitsbegrenzung ist 130, sagen, oh, ich bin aber so in Versuchung, jetzt irgendwie 180 zu fahren, dann mache ich das einfach. Das ist nicht gut für die Allgemeinheit. Ja? Oder dass wir sagen, boah, jetzt ist hier gerade keine Mülltonne in der Nähe, aber ich habe jetzt gerade hier meinen Müll, ja, schmeiße ich ihn halt auf die Straße. Ja? Oder als treue Staatsbürger, wir halten uns an bestimmte Ruhezeiten. Ja? Wir fahren nicht einfach nachts mit dem Auto hupend durch Landau. Ja? Und der arme Pastor, der morgens predigen muss, kann nicht schlafen. So, das macht man, man muss da eine Entscheidung treffen, will ich ein guter Staatsbürger sein oder nicht. Und wir steigen auch nicht einfach beim Nachbarn ein, weil der irgendwas hat, was wir auch unbedingt haben möchten. Wir treffen Entscheidungen in quasi jedem Moment. Und seht ihr, für Nachfolger Jesu, für Menschen, die zu Gottes Reich gehören, die entscheiden sich quasi ständig dafür, möchte ich der Versuchung zum Ungehorsam nachgeben in allen möglichen Einzelsituationen meines Lebens oder möchte ich Gottes Willen tun? Im Kleinen wie im Großen. Ein Christ ist letztlich jemand, der lernt, Versuchungen zu erwarten. Es ist wichtig, dass wir Folgendes verstehen. Viele kleine und große Ereignisse in unserem Leben sind eben gerade nicht nur schmerzhafte oder ärgerliche oder schöne Zufälle, sondern wir müssen lernen, die kleinen wie die großen Ereignisse unseres Alltags auch als potenzielle Prüfungen und Versuchungen zu identifizieren. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Vielleicht fragst du dich, hey, warum ist diese schwierige, unsympathische Person in meinem Leben? Dein Chef vielleicht. Das kann eine Prüfung sein. Ziemlicher Sicherheit. Und die Versuchung besteht darin, mit dieser Person unfreundlich und gereizt umzugehen. Warum sitzt jetzt gerade in dieser Klassenarbeit der absolute Mathe-Crack neben mir und wenn ich mich ein bisschen anstrenge, kann ich seine Lösungen lesen? Das ist eine Prüfung im wahrsten Sinne des Wortes. Und du kannst einmal der Versuchung zur Unehrlichkeit nachgeben und du kannst es wieder tun und wieder tun und wieder tun und entwickelst dich sukzessive zu einem Mensch der Unehrlichkeit. Die neue attraktive Arbeitskollegin oder der einsame, unbeobachtete Moment vor dem Computer. Wiederkehrende Momente der Prüfung, wo die Frage ist, welche Entscheidung treffe ich? Oder die schwere Krankheit in deinem Leben. Das ist nicht einfach nur ein Schicksalsschlag. Sondern die Versuchung in diesem Moment, wo dich Krankheit und Not trifft, ist die, du kannst dich bitter abwenden von Gott, ihm das Vertrauen entziehen. Oder eben nicht. Aber Versuchungen kommen ja auch im positiven Gewand. Und das macht sie vielleicht noch gefährlicher, ganz subtil. Da ist dieses neue Jobangebot, diese Beförderung mit einem Drittel mehr Gehalt. Und du weißt genau, es bedeutet weniger Zeit mit der Familie, weniger Kraft, um sie zu investieren in Gottes Reich. Aber das Geld ist so verlockend. Das ist eine starke Versuchung. Es wäre eine starke Versuchung für viele von uns, wenn wir in der Situation wären. Seht ihr, das ist die Realität der Versuchungen in unserem ganz alltäglichen Leben. Und wenn du jetzt jeden Tag betest, Vater, führe mich nicht in Versuchung, dann schaffst du dir selbst ein Bewusstsein für genau diese Realität. Und du wirst aufmerksamer sein, sensibler sein, vorsichtiger sein und deshalb auch weniger anfällig dafür, diesen Versuchungen nachzugeben. Denkt an den zweiten Mann aus unserem Beispiel ganz am Anfang. Ihm stand seine Schwachheit deutlich vor Augen. Er hat mit der Realität der Versuchung gerechnet. Er hat Gott angefleht mit den Worten des Vaterunsers. Und die Folge war Standhaftigkeit. Und damit sind wir drittens bei der Frage nach der Hilfe in Versuchungen. Wie gesagt, wir werden nächste Woche ein bisschen genauer sehen, was es heißt, vom Bösen erlöst zu werden und wie Hilfe in Versuchungen konkret aussehen kann. Ich belasse es heute schlicht und ergreifend bei einer Ermutigung. Eine Ermutigung direkt aus Gottes Wort für die von uns, die jetzt sagen, boah, wenn Versuchung so allgegenwärtig ist, wie kann ich dann bestehen? Dieser Gedanke kann Angst machen. Wie kann ich bestehen, wenn Versuchungen tatsächlich meinen Alltag so durchdringen? Die gute Nachricht, das Evangelium, finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18. Dort heißt es, und weil er, Jesus, selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Was heißt das? Das heißt, Jesus ist in der Lage, uns zu helfen. Warum? Weil er uns versteht, weil er dich versteht. Jemand, der immer körperlich topfit war, der kann nicht verstehen in der Tiefe, wie es jemandem geht, der chronisch krank ist. Kann er nicht. Jemand, der nie existenziell in seinem Leben getrauert hat, der kann nicht mit der ganzen Empathie mitfühlen mit jemandem, der trauert. Wenn du ein genialer Fußballspieler bist, dann du verstehst nicht, wie jemand keinen Ball 2 Meter gerade ausschießen kann. Du hast kein Verständnis dafür. Als jemand, der gerne Wände mit Büchern tapeziert, ich muss zu meiner Schande gestehen, mir fehlt die Geduld oft mit Menschen, die sagen, ich kriege nicht mehr als 1,5 Bücher gelesen in einem Jahr. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Jesus sagt, ich verstehe. Ich kann dich verstehen. Ich weiß, wie es dir geht. In Hebräer 4, Vers 15 wird es vertieft. Da heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Ihr Lieben, das bedeutet, Jesus, der vollkommene Sohn Gottes, ist vollkommen Mensch geworden und kennt nicht nur die eine oder andere Versuchung, sondern Versuchungen aller Art. Und das glauben wir oft nicht. Wir denken, Jesus mag ja manches verstehen, aber meine Versuchung kann er nicht nachvollziehen. Meine ganz eigene, ja, da kann sich niemand reindenken. Doch Jesus kann. Jesus kann. Und ich versuche es euch vor Augen zu malen, wie wir uns das vorstellen müssen. Jesus kennt die Versuchung, sich zu rächen, als die Pharisäer ihn böswillig beschuldigten. Jesus kennt die Versuchung des Neids und der Begierde, wenn er an den Häusern vorbeigelaufen ist, der Reichen. Das hat was mit ihm gemacht. Versuchung. Jesus kennt die Versuchung sexueller Natur bei den vielen Frauen, die ihm begeistert nachgefolgt sind. Das wäre so einfach gewesen. Die Versuchung, den Tag einfach zu vergeuden, kennt Jesus auch. Anstatt sich intensiv und angestrengt um die Nöte der Menschen zu kümmern, die ihn brauchten. Einfach mal ausruhen, einfach mal chillen, einfach mal nichts tun. Jesus kennt auch die Versuchung, dem Willen Gottes ungehorsam zu sein. Als im Garten Gethsemane deutlich wurde, was der Gehorsam Gott gegenüber ihn tatsächlich kosten wird. Er kannte die Versuchung. Die Versuchung aller Art. Und dann geht es weiter in Hebräer 4, Vers 15. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und wenn du versucht bist, von Rache oder Neidgedanken, von sexuellen Begierden, von Faulheit, von Bequemlichkeit oder Bitterkeit gegen Gott, dann wird dieser Jesus, der selbst keiner Versuchung nachgegeben hat, er wird dir helfen. Das ist das Versprechen aus Gottes Wort. Das ist die Ermutigung aus Gottes Wort. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Er wird dir helfen. Die Kraft des versuchten und gekreuzigten und auferstandenen Christus kann wirksam werden in deinem Leben. Er wird dir helfen, während du versuchst, den Versuchungen zu widerstehen. Während du versuchst, den Namen des Vaters zu heiligen und zu verherrlichen. Und während du betest, Vater, ich wünsche mir so sehr, dass dein Wille geschieht. Jesus wird dir helfen. Aber noch was ist wichtig. Was, wenn die Versuchung dich doch überwältigt? Was dann? Dann musst du Folgendes wissen. Jesus versteht dich nicht nur, sondern Jesus ist auch gnädig mit dir. Jesus versteht dich nicht nur, er ist auch gnädig mit dir. Die gute Nachricht, das Evangelium lautet, Jesus hat alle Versuchungen für dich erduldet. Er hat alle Prüfungen für dich bestanden. An deiner Stelle. Und es ist mir so wichtig, wenn ihr nachher hier rausgeht, geht nicht mit dem Gedanken, die Herausforderung, die einzige Herausforderung ist, dass ich den Versuchungen widerstehen muss. Ich möchte nicht, dass er so hier rausgeht. Ich möchte, dass ihr mit Christus hier rausgeht. Ich möchte, dass ihr mit dem nach Hause geht, in euren Alltag, in eure realen Versuchungen, mit dem, der die Versuchungen für euch ausgehalten und nicht klein beigegeben hat, mit dem, der die Prüfungen für euch bestanden hat. Geht mit ihm. Geht mit Jesus, geht mit Jesus Christus. hinein in euren Alltag. Auch in der Niederlage bleibt Jesus dein Schutz und deine Gerechtigkeit und dein Anwalt. Er ist nicht nur in der Versuchung an deiner Seite, sondern er bleibt an deiner Seite auch in der Niederlage. Weil er aus Liebe für dich gestorben und auferstanden ist. Deshalb ist und bleibt Gott dein gnädiger Vater im Himmel. Nur deshalb. Du betest nur deshalb, Vater unser im Himmel, mein Vater im Himmel, weil er dein Gott bleibt, auch in der Niederlage. Wegen Christus. Und das kommt zum Ausdruck in Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und deshalb komm zu ihm und entscheide dich für ihn. Vielleicht heute zum allerersten Mal. Komm zum Thron der Gnade. Jetzt gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, komm zu ihm. Du wirst die Hilfe erfahren, die du brauchst. Am Thron der Gnade. Komm. Komm zum Kreuz, wo Christus auf dich wartet. Amen.